Herzlich willkommen, hallo und grüß Gott zum Human Rockstars Podcast. Presented and hosted by Andreas Lackmann, Unternehmensberater für digitales Recruiting, dreht sich dieser Podcast mit tollen und spannenden Gästen um Inhalte rund um die Themen New Work, Unternehmenskultur, Digitalisierung und Employer Branding. Unternehmen, Pioniere und wahre Rockstars bekommen in diesem Podcast eine Bühne, um ihre Erfahrungen und Einblicke aus der neuen digitalisierten Arbeitswelt mit euch zu teilen. Viel Spaß!
Mein heutiger Gast ist Frank Bertagnoli, Professor für Lean Production und Ressourceneffizienz an der Hochschule Pforzheim. Selbstständiger Unternehmensberater, Trainer und Autor eines der führenden Bücher zum Thema Lean Management. Seit 2015 war Frank Bertagnoli in der Automobilindustrie mit den Themenfeldern des Lean Managements international in verschiedenen Funktionen tätig. Für die Pkw-Sparte der Daimler AG hat er Lernfabriken in Europa und in den USA aufgebaut für die Schulung und Umsetzung von unterschiedlichen Lernmethoden. Seit 2009 ist Frank Bertagnoli Lehrbeauftragter mit Produktions-, Logistik- und Management-Themen und hat seit 2013 drei Preise für innovative Lehre erhalten und seit 2015 ist er an der Hochschule Pforzheim, wo wir auch heute sind. Und wenn ich mir dein CV so anschaue, lieber Frank, da würde ich fast sagen, dass dir das Thema Lean in eigentlich allen Facetten unheimlich wichtig ist. Wie kam es zu der, ja, ich würde schon sagen, ungewöhnlichen Liebe zu diesem Thema?
Die Frage, ob die ungewöhnlich ist oder gesunder Menschenverstand. Hallo, lieber Andreas.
Ja.
Ich würde es nochmal anders bezeichnen. Ich würde es als Virus bezeichnen.
Okay,
also so sage ich es auch immer gern. Es ist ein Virus, mit dem man infiziert wird. Und er ist leider oder Gott sei Dank unheilbar. Einmal infiziert, kommt man davon nicht mehr weg. Ja, ich wurde in der Tat, in den USA wurde ich infiziert mit diesem,
okay.
Mit diesem Virus während des Studiums. Als ich in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe, habe ich gegen Ende des Studiums ein kurzes Praktikum in den USA gemacht.
Okay.
Und dabei bin ich mit Lean-Methoden in Berührung gekommen. Wir haben dort aufgeräumt, aussortiert, angeordnet, so typische Standardisierungsmaßnahmen gemacht.
Aber an der Hochschule war das eine Praxisphase?
Das war eine Praxisphase für mich, als ich selber Student war. Und war extrem beeindruckend, weil es war gar nicht so einfach, Menschen zu bewegen, was anders zu machen, Ladungsträger woanders hinzustellen, ordentlich hinzustellen, aufzuräumen, auch eine bessere Qualität dadurch zu erzeugen. Die Fabrik, in der wir waren, war ein bisschen nicht so profitabel mehr.
Okay.
Und danach hat es wieder richtig gut geklappt. Das war ein ganz kurzer Einsatz und da habe ich gemerkt, wow, mit so ein paar Methoden kann man was machen. Lean haben wir das noch gar nicht so genannt, auch noch nicht Kaizen, wie man es ja auch nennt. Aber irgendwie hat mich das fasziniert. Und dann kam erst die Theorie dazu. Und dann bin ich wieder damit in Berührung gekommen, als ich während meiner Promotionszeit, damals hieß das noch Daimler Chrysler Forschungszentrum, haben wir im Forschungsbereich angefangen zu standardisieren, aufzuräumen und auch eine Schulung gekriegt, eine Kaizen-Schulung. Da haben wir Pappkartons gebastelt und daran das gelernt, Fluss, Takt, Pull. Und mit den Methoden, das hat mich irgendwie fasziniert und es hat dann irgendwie auch, vielleicht wurde ich auch schon so geboren, wenn ich sage, irgendwie zu meinem Habitus gepasst. Es hat alles seinen Platz, es ist wenig Verschwendung in den Prozessen.
Es hat einfach Sinn gemacht.
Es ist aufgeräumt, es hat Sinn gemacht, es hat das Leben einfacher gemacht.
Ja.
Und damit ist es irgendwie so zu dieser Infektion gekommen. Und daraus heraus habe ich mir dann nach meiner Promotion das Mercedes-Benz-Produktionssystem als Job ausgesucht. Und da war ich ja dann die letzten Jahre, wie du eingeführt hast.
Genau.
Und oder einige Jahre und habe da eigentlich zwei Dinge gemacht, nämlich Weiterbildung, Training mit Lernfabriken und so weiter und auch Vorlesungen, aber auch das Thema Lean. Also das sind die zwei Schwerpunkte.
Okay.
Also ich mache immer Schulung und Qualifizierung, aber wenn, dann mit Lean.
Okay, aber bevor wir jetzt, also gerade Leute, die jetzt mit dem Thema vielleicht noch nicht so viel zu tun hatten. Ne?
Ja.
Das ist in vielen, gerade in der produktionsnahen Umfeld, schon auch immer wieder Thema.
Ja.
Man hört es auch in der Tech-Welt immer wieder, Lean Startup, das ist so von Eric Ries das Buch, was ja eigentlich so jeder auch kennt.
Mhm.
Aber wie würdest du jetzt mal Lean für die Zuhörer mal definieren? Also damit wir mal eine Grundlage haben, damit auch jeder mal versteht, worüber wir überhaupt reden.
Lean zum Anstecken.
Genau.
Ja, was ist es überhaupt? Also der Begriff ist ja in aller Munde einerseits, wie du gerade sagst, auch in der agilen Welt. Mhm. Er ist aber auch umstritten, in der Produktionswelt durchaus. Ja. Also auch verbrannt, muss man sagen. Manche sind da echt auf Kriegsfuß, weil er vielleicht falsch interpretiert wurde oder falsch angewendet wird. Weil manche verstehen unter Lean wirklich Menschen vor die Tür setzen. Ja. Eigentlich das, was wir nicht machen wollen, wir beide. Also ja, genau, Menschen ja. entwickeln und nicht feuern, weil man sie dann nicht mehr braucht. Also der Begriff an für sich kommt aus USA, aus einer Studie, The Machine That Changed the World, Womack, Jones and Roos. Und die haben ein Buch geschrieben, eine Studie gemacht zur japanischen oder überhaupt zur Automobilindustrie, aber vor allem zur japanischen Automobilindustrie, mhm. die irgendwie anders ist. Schlanker haben wir es in Deutsch übersetzt, Lean haben die es genannt, die in Japan, bei Toyota nennt es nur The Toyota Production System, ein Produktionssystem, da kommt es her aus der Produktion im Wesentlichen, wobei es alle Bereiche einschließen kann, das Prozesse verschwendungsfrei macht. Ich glaube, das wäre so jetzt das Wort, mit dem wir es definieren können, verschwendungsfreie Prozesse. Aber wenn man genau hinguckt, steckt in diesem Wort Kaizen, optimieren, wir haben es mit KVP oft übersetzt, kontinuierliche Verbesserung, auch eine Art der Philosophie drin, der mhm. Kultur drin, der Art des Umgangs mit Menschen in Prozessen. Wenn wir also ganz genau hingucken, versucht man es den Menschen einfacher zu machen.
Okay.
Also Verschwendung vermeiden ist nicht nur in Prozessen, sondern vor allem den Menschen es leichter zu machen.
In einer sich immer komplexer werdenden Welt.
Ah, jetzt spricht das nächste Thema an. Die Welt wird noch komplexer. Meine Kollegen hier an der Hochschule sagen, es gibt diese VUCA-Welt. Und das gibt es auch in der Literatur. VUCA, vier Buchstaben. Okay. Die stehen für die ganze Thema Beschleunigung. Mhm. Velocity, also V für Beschleunigung. Dann haben wir Unsicherheit, Uncertainty.
Ja.
Unsicherheit, alles wird unsicherer. Ja. Dann das C, Complexity, also für uns komplexe Welt. Alles wird immer komplexer, nicht komplizierter. Kompliziert ist was anderes, aber komplexer. Mhm. Also nicht mehr so einfach steuerbar.
Ja.
Kompliziert kann ich ja noch erklären, ja, genau. Ja, aber komplex, da ist Chaos-Theorie dahinter so ein bisschen. Und zum Schluss das A für Ambiguität, das ist die Mehrdeutigkeit. Also wir haben nicht immer nur noch einen Ausgang irgendwie. Und in dieser Welt, also vor allem die Beschleunigung, die halt auch mitspielt, müssen Prozesse einfacher werden oder besser gestaltbar werden. Auch Veränderungen, die uns Transformation, Digitalisierung, was wir alles haben, eben auch gut gestalten werden. Deswegen gibt es dann auch den Begriff inzwischen Lean Change Management. Also wie schaffe ich denn auch den Veränderungsprozess, die Transformation einfacher, schlanker. So wie auch Lean Startup.
Ja.
Na, da kommen die Worte dann alle wieder mit. Auch im Agilen erlebe ich das Wort ja häufiger. Lean spielt da mit rein.
Wenn die sind auch so ein bisschen Hand in Hand, oder?
Sie, meiner Meinung nach voll. Also vielleicht ist sogar agil inzwischen das neue Wort für Lean, weil ja, da spricht man von Kanban-Boards, da spricht man von Kennzahlen-Boards, ja. Burndown-Chart. Wir haben eine ganz starke Kundenorientierung bei agil.
Ja.
Wenn ich so an Scrum denke zum Beispiel. Wir haben kurze Sprints. Im Lean-Umfeld nennt man das Plan, Do, Check, Act, PDCA-Kreise.
Ja.
Wir werten aus, also Retrospektive, es gibt eine Feedback-Runde, es gibt einen Best-Practice-Austausch.
Viele Ansätze, die da reinlaufen. Ja.
Transparenz, ganz wichtig. Und damit kämpft man gegen diese VUCA-Welt
eigentlich. Okay. Ja. Man das eigentlich sagt, dass die Definition, die du gerade schon gebracht hast, Prozesse verschwendungsfrei zu machen. Aber jetzt gerade jetzt mal in Bezug auf junge Unternehmen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, womit ich mich in den letzten Jahren auch viel beschäftigt habe, so in der Startup-Welt. Was ich auch gerade einleitend schon gesagt habe, das von Eric Ries, Lean Startup, das ist so in aller Munde. Das kennt man so. Und wenn man gerade auch so in der Tech-Welt irgendwie was startet, dann ist genau nach diesem Prinzip. Du machst jetzt mal einen kleinen Plan, probierst Minimal Available Product, gehst raus und mach's mal. Warum würdest du sagen, ist das Thema genauso wie es ist eigentlich dann relevant für die jungen Unternehmen? Warum sollte man so machen und nicht anders, klassisch?
Also wir können unterscheiden zwischen diesem Kaizen, dem Optimieren in kleinen Schritten. Das ist das, was du eigentlich gerade so ein bisschen schon angedeutet hast. Dieses, wir probieren mal aus, machen einen kleinen Kreislauf und dann gucken wir, ob wir richtig unterwegs sind. Und es gibt eben diesen großen Innovationssprung. Und das ist ja also genau das, wo auch Startups unterwegs sind, zwischen dem wir robben uns langsam ran und entwickeln was oder wir haben eine tolle Idee und da kommt was Großes, so ein großer Schritt. Und Lean ist deshalb wichtig, dass man diese kleinen Schritte geht, weil so ein ganz großer Schritt, der ist kostenintensiv, der kann auch mal schief gehen und dann ist es, war das halt ein sehr teurer Innovationsschritt oder ein teurer großer Schritt. Und in diesen kleinen Schritten voranzugehen, also denk mal an das Thema Personaleinstellung, zu sagen, ich hole mir erstmal den als studentische Hilfskraft rein oder danach machen wir mal einen 450-Euro Job, danach machen wir Teilzeit und danach stellen wir jemanden befristet ein, dann stellen wir fest ein oder so. Mhm. Irgendwie ist so dieses, wir probieren uns mal aus, bevor ich da was mache und nachher gehen wir pleite und dann haben alle nicht gewonnen.
Ja.
Und robben uns langsam ran. Und das ist dieser Gedanke von Lean, immer in kleinen Schritten und auch mit der Erlaubnis, Fehler machen zu dürfen.
Großes
also
Thema,
auch ja. zu scheitern, ich nenne es Lernkultur zu haben, also aus Fehlern lernen.
Ja.
Für mich sind es auch keine Fehler, es sind Irrtümer. Fehler wären es erst, wenn ich es immer wieder mache.
Okay, ja? Spannend, ja.
Dann mache ich einen Fehler. Aber aus dem Fehler zu lernen. Und wenn es ein kleiner Schritt ist, ist es besser, das wieder rückabzuwickeln. Da gibt es den Mike Rother, der hat die Kata des Weltmarktführers, die Kata von Toyota, als Buch rausgebracht. Das ist im Prinzip, eine Kata ist ein japanisches Wort für eine Routine, ein Ablauf, und der geht genau in die Richtung und sagt, wir machen Experimente, wir probieren, wir wissen, wo wir hinwollen, das muss klar sein, die Vision, und dann machen wir einen kleinen Schritt und gucken, ob wir in die richtige Richtung gelaufen sind. Und wenn nicht, können wir ja nochmal ein bisschen korrigieren. Dann korrigieren wir wieder und dann machen wir den nächsten Schritt. Bevor wir sagen, wir machen jetzt einen Plan, wie kommen wir da bei der Vision raus und rennen den durch, egal was kommt. Und jetzt kommt wieder VUCA ins Spiel. Komplexität, ja, Mehrdeutigkeit. Alles wird schneller, alles wird unsicherer. Da muss ich ja auch mal überlegen, wie verändert sich die Welt gerade, während ich auf dieser Reise bin.
Wie ist denn deine Wahrnehmung? Weil wenn du sagst, das sind so wie kleine Experimente. Also so wie ich das zumindest die Arbeitswelt kennengelernt habe, dann werden Experimente nicht immer unbedingt gerne gesehen. Das ist so ein bisschen wie Zeitverschwendung.
Ja, aber wir hätten, glaube ich, keine Innovation, keine Erfindung, kein Patent, wenn Leute nicht ausprobiert hätten und sich getraut hätten. Das ist aber auch das Schöne an der Startup-Branche, glaube ich, die einfach ausprobiert und ausprobieren darf. Und ich glaube, da sehen wir vielleicht auch eine Diskrepanz zu Großkonzernen. Es war ja auch lang in einem, wo man dann sagt, Fehler dürfen nicht passieren. Und sie dürfen auch nicht passieren, wenn ich was produziere oder
Thema abwickle. Exzellenz
ja, irgendwie. Genau, oder auch wenn ich Kundenorientierung. Und da soll natürlich nichts Schlechtes zum Kunden kommen. Und es soll eigentlich auch kein großer Fehler gemacht werden dürfen. Aber das ist auch okay für einen Regelprozess. Also wenn wir Massenproduktion haben, wenn wir unser Produkt ausrollen, eine Software weggehen, dann sollen da keine Fehler drin sein. Ja, aber um ein gutes Stückchen Software zu schreiben oder ein gutes Produkt zu haben, um es zu innovieren, um was Neues zu bekommen, muss ich Tests fahren. Und in dem geschützten Umfeld, das braucht aber Zeit, und auch gute Führungskräfte, die sagen, ja, probiert euch aus. Ihr habt da auch mal ein Budget, das auch mal vielleicht danach weg ist. Mhm. Aber ich bin experimentierfreudig. Dann kann was Neues entstehen. Wenn ich aber natürlich den großen Wurf mache und dann Geld verbrenne, dann habe ich was falsch gemacht. Also kleine Schritte in Regelprozessen, die so verbessern wir immer weiter. Das ist auch dieser Lean- und Kaizen-Gedanke, ist ja auch, der hört nie auf. Also
das ist du fängst an und
Philosophie was machst immer mal. Es ist eine Philosophie, die Asiaten sagen sogar, es ist eine Lebenseinstellung, das ist auch Philosophie. Ja. Also jeden Tag ein kleines bisschen besser, das bleibt und dann müsste es eigentlich ganz gut funktionieren. Und dann, klar, ich lerne aus zwei Sachen. Ich lerne beim Verbessern und ich lerne auch aus Fehlern und Problemlösungen. Also es ist immer ein Voranentwickeln, ist nur möglich, wenn ich Fehler mache.
Okay.
Wir müssen stolpern, um laufen zu lernen. Kann uns auch keiner abnehmen. Wenn ich nicht die Erlaubnis bekomme, mich auszuprobieren im Gehen, dann werde ich es nie lernen.
Ja, wie so mein kleines Baby.
Das braucht Zeit.
Ja. Okay, jetzt sind wir eigentlich schon wieder ziemlich weit abgeschweift. Wie würdest du denn so, wenn es so Leitsätze gibt im Lean-Management, woran orientierst du dich da?
Ein Thema haben wir schon gesagt, am Kunden. Also Kundenorientierung ist eines der wichtigsten Themen im Lean. Für wen mache ich es denn? Also der bezahlt nachher für die Leistung und deswegen soll es auch verschwendungsfrei sein. Also wir machen nur das, was der Kunde möchte und was er wofür er bezahlt. Und alles andere, was wir drumherum machen, machen wir umsonst. Da wäre dann Verschwendung in dem Sinne. Also man orientiert sich sehr stark nach dem Kunden. Man schaut nochmal als zweites ganz arg auf die Verschwendung natürlich, dass die dann weg ist. Oder wir können es auch positiv drehen. Wir schauen auf die Wertschöpfung.
Okay.
erlaubt es dabei auch Wertschöpfung zu verdichten. Das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich immer ein bisschen drauf gucke, wo viele sagen, ja, jetzt machen wir 60 Minuten wirklich nur noch Wertschöpfung. Ja, aber vielleicht schafft man es auch in 50 Minuten oder 45 Minuten. Okay. Ja, also auch, man kann es auch verdichten.
Wertschöpfung ist aber immer mit dem Produkt assoziiert,
mit einem Produkt oder einem Service oder Dienstleistung,
okay,
würde ich sagen, ja. Und das ist so Kundenorientierung, und dann mit Verschwendung haben wir die Prozessorientierung. Mhm. Was noch mehr ein Leitsatz ist, jetzt sagen wir mal gerade nur Lean, Lean Management oder Lean Leadership, kommen wir natürlich auch in Führungsthemen rein. Es ist ein Kulturthema. Wir haben vorhin über Philosophie gesprochen. Also muss ich auch sagen, irgendwo ist es auch eine Einstellung, eine Kultursache, wie ich mit Menschen umgehe. Also den Menschen auch wirklich zu fokussieren und sagen, du bist mir wichtig, du bist nicht jemand, den ich danach nicht mehr brauche, sondern wir orientieren uns an dir und wir helfen dir und unterstützen dir. Wir machen es sicherer, ergonomischer, einfacher. Deswegen meine ich auch mit diesem Wertschöpfung verdichten, heißt nachher nicht schneller arbeiten oder schwerer arbeiten, sondern intelligenter und einfacher arbeiten. Es soll nicht eine Leistungsverdichtung sein, sondern es steht immer der Mensch im Mittelpunkt.
Okay. Ja,
das sind so die Sachen.
Das gefällt mir, was du erzählst.
Glaube ich. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, finde ich.
Okay. Ich habe auch so ein bisschen auch nochmal ein bisschen rumrecherchiert und nochmal geguckt, was ich vielleicht auch für Futter selbst mit reinbringen kann. Und ich habe so gerade so vier Bereiche rausgenommen, wo ich sage, die könnten wir vielleicht mal ein bisschen näher durchleuchten. Die zweite, hast du gerade gesagt, das ist wirklich das Führen, die haben das hier beschrieben, führende Service am Mitarbeiter.
Oh, schön,
du gerade gesagt hast mit der,
Das Shopfloor Management ist der Lean-Begriff so ein bisschen auch dabei. Ja. Also
erklär kurz, was Shopfloor Management heißt, weil das ist in dem Zusammenhang immer.
Shopfloor ist der Ort der Wertschöpfung.
Mhm.
Also dort, wo Wertschöpfung passiert, das kann Produktion sein, ist es meist auch, kann aber auch Dienstleister, Büro sein, definitiv. Und Management ist, wie gehe ich dort um, wie führe ich fort. Also führen am Ort der Wertschöpfung heißt raus aus den Büros, heißt ran zum Mitarbeiter, vor Ort gehen, Probleme dort sehen, erkennen, Kennzahlen vor Ort tracken. Das ist alles Shopfloor Management und bedeutet eigentlich dann auch das Unterstützen. Also das ist eine andere Führungssache, wenn wir Management als Push verstehen, als hierarchisch von oben herab sagen, was musst du morgen tun, ist ein Shopfloor-Management-Ansatz, du sagst, wie hast du gesagt,
Service
am Mitarbeiter, ist es umgedreht ein Unterstützen, ein Pull. Also der Mitarbeiter sagt, Führungskraft, ich brauche dich jetzt, ich habe hier ein Problem, hilf mir. Oder diese dienende Führungskraft, die sagt, wie kann ich dich unterstützen?
Mhm.
Was brauchst du jetzt gerade? Das ist ein anderes Sache, wie produzieren Sie mal 1000 Stück oder kann ich dir was helfen, damit es klappt?
Du hast das ja quasi diesen Change dann auch mitgemacht bei der Daimler AG, ich meine, stark davon aus. Was ist dir dann so aufgefallen bei der ganzen Veränderung, wo es dann zu Schwierigkeiten kam? Weil das ist natürlich auch, das ist ja schon ein Mindshift, den die Leute mitnehmen müssen. Von hierarchisches von oben runter, weil die Wahrnehmung ist dann ja auch oft, dass die Führungskräfte allwissend sind. Und eigentlich, was wir daraus so ein bisschen lernen, ist eigentlich fast umgedreht, weil die Leute, die an dem Produkt arbeiten, natürlich ein besseres Gefühl dafür haben und vielleicht auch Verschwendung und das ganze Thema auch aufdecken können. Also was hast du da für Erfahrungen gemacht in dem Zusammenhang?
Also wenn man solche Sachen einführt, dann hat es wirklich mit Mindset zu tun. Und es ist ein kulturveränderndes Thema. Ich kann nicht befehlen, jetzt anders zu führen. Und da merkt man dann schon, dass der ein oder andere damit lieber geht, der andere oder andere nicht. Man braucht also Zeit für diese Veränderung. Man muss das erklären, man muss auch den Vorteil darin sehen. Und wie du sagst, eigentlich entlasten sich die Führungskräfte damit. Also wenn ich immer nur sage, so muss man es machen, dann schöpfe ich nie aus, das ist auch eine Art der Verschwendung, schöpfe ich nie die Mitarbeiterwissen. Das geht verloren. Wenn ich immer dir nur sage, du musst es so und so machen, also auch wie wir es hier an der Hochschule machen, so manchmal Lehre von oben runter, das ist, so ist es. Ja. Aber Wissenschaft und Hochschule ist eigentlich anders, ja, Dialog. Und wenn die Studierenden sagen, ich habe eine andere Idee, oder auch die Mitarbeiter dann sagen, ich würde es so und so machen, schließlich sind die im Prozess, auch die Mitarbeiter machen jeden Tag das, wer würde es denn besser wissen, als die, die im Prozess sind?
Ja.
Und da gibt es, glaube ich, auch so einen Spruch, dass eine Organisation, wenn die Führungskraft alles vorgibt, nur so schlau ist wie diese Führungskraft. Ne?
Genau.
Aber das Wissen, dieses, wir haben Kreativität, wir haben Netzwerke, wir haben ganz viel Potenzial in Menschen und ich habe doch auch nicht immer die Lösung als Führungskraft. Und da müssen wir hinkommen, dass Führungskräfte coachend werden, dass sie Fragen stellen, dass sie durch Fragen führen. Und damit müssen sie auch keine Lösungen vorgeben. Und damit schränken sie auch nicht Lösungsräume ein.
Das ist nur das Thema, was du jetzt ansprichst, so offene Informationen, so ein Feedback-Prozess. Das heißt, man muss einen Raum schaffen, und damit Mitarbeiter auch Möglichkeiten haben, genau diese Sachen.
Und bei Shopfloor-Management schaffe ich den, indem die Führungskraft zum Mitarbeiter geht und weiß, wie es dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin geht, was sie bewegt, was Probleme sind, wo man helfen kann. Das ist Transparenz, das ist Kommunikation. Ja.
Sehr schön. Du wirst ja bestimmt auch mal über Menschen gestoßen sein, die halt einfach vielleicht so ein bisschen eine Blockade dann hatten. Wie geht man oder welche Tipps würdest du jemandem mitgeben, mit sowas umzugehen? Mhm. Gerade wenn man Veränderungen vielleicht auch bei sich im Unternehmen umsetzen könnte, was wäre da hilfreich?
Also du sprichst ganz klar von dem Thema Widerstand. Ich finde Widerstand wichtig, weil es taucht immer auf, wenn Veränderungen stattfinden. Es gehört dazu. Also ist mal Punkt 1, locker damit umgehen. Ja, und es zulassen, weil Widerstand ist ja schon mal super, weil da hat sich jemand mit was auseinandergesetzt und gibt sein Feedback dazu, in welcher Form auch immer, ob still oder laut oder durch Abwesenheit. Es gibt ja viele Formen von Blockaden und Widerstand. Aber es ist ja immerhin schon mal eine Reaktion da. Und damit zeigt sich, wir sind am richtigen Thema, es verändert sich was, es tut sich was. Aber was mache ich jetzt damit? Also erstens mal zulassen. Und schön wäre, oder so eine Möglichkeit ist, die Betroffenen zu Beteiligten machen. Das ist für mich immer ganz wichtig. Also genau bei diesem Thema Shopfloor-Management. Dann binden wir die Führungskräfte ein und fragen mal, wie sie denn gern so einen Arbeitstag hätten. Dann binden wir die Mitarbeiter ein, was sie denn für Ideen hätten. Dann nutzen wir dieses ganze kreative Potenzial. Und das bringt uns wieder zu diesen Fragen, einfach zu den Fragen stellen. Wir können jetzt natürlich den Prozess von A nach B ändern, aber wir können auch mal fragen, wie würde der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin diesen Prozess denn ändern? Und vielleicht kommt dann C raus und C ist besser wie A und B zusammen oder so. Also einbinden, mitmachen lassen, dann werde ich auch wahrgenommen und ich werde dann auch wertgeschätzt. Und dass das okay ist, im Widerstand zu sein und dass ich es auch ernst nehme, das sind, glaube ich, wichtige Themen, um das sonst wahrzunehmen. Sonst verliere ich Menschen.
Es ist witzig, dass du das gerade ansprichst, weil wir hatten ja gerade beim Mittagessen auch darüber gesprochen, dass das Thema oder diese Rollendefinition irgendwie immer weniger an Bedeutung kriegen. Ja, weil wenn wir sowas jetzt halt machen, jetzt nehmen wir einen Mitarbeiter, der jetzt vielleicht in der Produktion ist und den binden wir in Prozesse mit ein, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mal seine klassische Rolle, dass er sich auf einmal über Prozesse Gedanken macht. Ne? Da gibt es ja auch Prozessmanager und Berater und alles Mögliche. Ja. Das heißt, so ein bisschen bröselt das ganze Thema auf, weil man kriegt viel mehr Verantwortung im Gesamtprozess oder in der Gesamt...
Ja gut, vielleicht haben wir die Menschen so erzogen. Vielleicht haben wir sie wirklich dazu erzogen, du kriegst gesagt, was du machen musst. Mhm. Du sollst gar nicht mitdenken. Du wirst hier nur für die Zeit bezahlt zwischen Ein- und Ausstempeln.
Ja.
Was in Startups ja auch Gott sei Dank anders ist, wo sich ja viele auch mehr mit einbringen. Aber das ist auch nicht immer. Okay. War meine Hoffnung. Aber manchmal.
Ja.
Und das ist genau der Punkt, warum machen wir das mit den Menschen? Die gehen dann nach Hause. Ich war jetzt am Wochenende wieder auf einem Fußballturnier von meinem Kleinen. Auch schon ein Großer inzwischen. Da gibt es Väter, die sind Trainer und die sind da und die bauen die Hallen auf am Sonntag und dann ist da alles vorbereitet und da wird Sachen organisiert und gemacht und es gibt am Schluss Medaillen und ist alles. Die haben perfekte Projektpläne. Ja. Mhm. Wie kann das sein, dass wir dieses Potenzial nicht auch in der Firma nutzen? Und die wissen doch so viel und deswegen, die Motivation ist da. Mhm. Ne? Also dieses Intrinsische, das gibt es, aber man macht es irgendwie zwischen Werkstor und dann wieder rausgehen, nutzt man es nicht. Nennen wir es mal so. Mhm. Ne? Und deswegen ist diese Motivation zu stärken, indem wir Betroffene zu Beteiligten machen, einbinden, indem wir diese Fragen auch stellen nach, was hast denn du für Ideen? Indem wir uns aber auch mal fragen, wer passt eigentlich wo gut hin? Also wer kann denn was? Manche können tolle Sachen, das nutzen wir gar nicht, das Potenzial. Und aber Mensch, um was geht's denn hier auf der Welt? Es geht um die Menschen, geht's doch, um uns. Und wenn ich das mitgestalten darf, wenn ich mich einbringen darf und vor allem ein wichtiges Thema, wenn ich weiß, warum ich das tue, Sinn, Purpose sagen auch viele dazu, dann ist es auch ganz wichtig. Also ich muss wissen, wo die Reise hingeht und ich sichere damit ja am Schluss meinen Arbeitsplatz. Wir sind gerade vorhin eingestiegen mit viele Sehens als Arbeitsplatzvernichtungsmaßnahme. Und das ist, glaube ich, auch die Angst. Naja, wenn ich hier eine Idee habe, die mich selber einspart und ich weiß, danach habe ich vielleicht keinen Job mehr,
ach, spannend,
dann erzähle ich die doch nicht.
Ja, okay.
Ja, wenn ich aber weiß, hey, danach werde ich gefördert, befördert, entwickelt oder wie auch immer und kann mitgestalten und spare dem Unternehmen Geld und am Schluss habe ich mehr davon auch, weil ich habe einen sicheren Arbeitsplatz, ich sichere meinen Arbeitsplatz, ich kann vielleicht auch mehr verdienen dadurch. Das ganze Unternehmen, dem geht es besser, dann können die mir wieder ergonomisch helfen und dann haben wir besser Licht oder haben eine neue Fabrik oder können Stückzahlensteigerungen machen oder. Dann sind es doch tolle Sachen.
Ja, kennst du auch gerade beim Essen auch nochmal diese Identifikation, ne? Dass das halt auch vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Das geht so ein bisschen auch in dieses, in die Richtung Empowerment, wenn ich weiß, was mit dem Produkt, was ich gerade herstelle, am Ende des Tages dann passiert.
Ja, gut.
Das ist so, man kann sich dann vielleicht noch mehr einbringen.
Ja.
Der Stolz steigt und dieses ganze Thema. Und das ist mir halt auch aufgefallen, wenn ich manchmal bei Unternehmen reinlaufe und die Mitarbeiter dann teilweise gar nicht wissen, was die da produzieren. Also klar wissen sie es, die sagen dann halt, ja, bei dem Daimler-Modell kommt das vielleicht dann da rein, aber sie haben es vielleicht noch gar nicht wirklich gesehen. Ja, so.
Ja. Also diese Identifikation mit Firma, aber auch Produkt ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiges. Und das ist ja der Stellhebel, den die Firmen eigentlich haben, dass man dann dazugehört, dass man dabei ist, dass man sich dafür einsetzt, dass man dafür steht.
Mhm.
Ja, das ist ja auch ein Image-Thema von Unternehmen. Ne? Wenn ich natürlich rausgehe und sage, die machen nur Einsparungen und alles ganz schlimm, dann ist das natürlich auch für das Thema Nachwuchs nicht gut. Ne? Also Führungskräfte und Fachkräftemangel ist ja auch ein Thema. Wo kriege ich die Menschen her? Wenn ich einen schlechten Ruf habe, wird es umso schwieriger. Was du ansprichst, haben wir vor allem bei Lieferanten zum Beispiel. Also es sind ja nicht die Großkonzerne, da wissen die, da sind die direkt am Produkt.
Ja.
Aber wenn ich da irgend so eine Hülse mache und die landet nachher irgendwo in einem Auto, in einem schönen Produkt,
oder so,
irgendwas, ja. Und ich weiß, wofür ich das tue. Und ich weiß auch, was übrigens ein nächstes Thema noch wäre von Lean, eine gute Qualität in einer kurzen Zeit herzustellen. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe hier einen Qualitätsanspruch, und Henry Ford und auch, glaube ich, der Robert Bosch, beide waren ja auch so, ich möchte, dass den Menschen gut geht, dass die nachher mein Produkt kaufen.
Ja.
Also und genug verdienen und damit die sich das leisten können und damit auch sich identifizieren, dann ist es wichtig zu wissen, was mache ich da eigentlich? Und wenn ich nachher die Hülse in meinem Produkt habe, das ich dann habe und nachher geht dieses Produkt kaputt, weil irgendwas nicht in Ordnung war,
ja
dann ist natürlich lustig. War das dann die Hülse, die ich selber gemacht habe oder... Also diesen wir haben vorhin gesagt, der Kunde ist ganz wichtig und am Anfang. Und wenn ich mich daran ausrichte, dann ist es eine wichtige Sache. Da fällt mir noch was ein, wenn wir über Kunden und Mitarbeiter und so sprechen. Wir hangeln uns jetzt gerade so ein bisschen ran. Also der erste Schritt wäre, viele definieren sich auch über Einsparungen in Firmen, ne? Und sagen, ich spare Geld.
Ne? Ist das immer noch so? Das ist
manche in der Tat sagen Controlling.
Ich dachte, das Thema wäre vorbei.
Ne, hoffe ich auch langsam, aber wenn es dann etwas besser wird, dann messen sie Qualität.
Ja.
Womit sich Nacharbeit, Ausschuss, Reparaturkosten.
Okay.
Ne? Und die noch besseren, die befragen ihren Kunden, wie zufrieden die sind. Weil wenn ich einen guten Kunden habe, wenn der Kunde zufrieden ist, habe ich auch eine gute Qualität.
Ja.
Aber jetzt wird es deswegen Geld, dann wird es für den Controller schon schwer. Was bringt mir eine gute Kundenzufriedenheit in der Bilanz? Gut, wir wissen in der Service-Ökonomie, dass das mehr ist. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich frage mal meine Mitarbeiter, wie es mir geht.
Ja.
Weil wenn ich gute, zufriedene, motivierte, empowerte, haben wir jetzt gesagt, die brauchen dann auch gar nicht mehr so viel Führungskraft, weil die können ja selbst auch mal Entscheidungen treffen, Mitarbeiter habe, dann machen die gute Produkte, die Kunden sind zufrieden, die Qualität stimmt und dann fallen die Kosten von alleine.
Ja.
Also es ist ganz viel wichtig oder sehr wichtig, wie wir mit den Mitarbeitern umgehen.
Ja.
Und das heißt, die Führungskräfte haben da eine Implikation drauf,
wie
es den Mitarbeitern geht.
Das ist auch echt spannend gewesen, wo wir, den Herbert Reis kennst du auch, den ich auch interviewt habe, dass der gute Mann hat mir damals echt die Augen geöffnet. Also ich bin ins Studium eingestiegen und für mich war so die Wahrnehmung früher, Menschen gibt es wie Sand am Meer. die müssen funktionieren. Ja, und dadurch, dass wir halt auch so ein bisschen diese Management-Schiene geschoben worden sind, war viel Controlling-lastig.
Ja.
Das ging halt alles um Zahlen. Und dann auch allein das Wort Human Resources.
Human Resources.
Ja, das heißt, es ist eine Ressource, komm, wenn der geht, der holen den nächsten. Ja. Und dann kam Herbert Reis um die Ecke und meinte dann
das
halt...
Das heißt Leadership.
Ja, und dann auch so Fokus Mensch. Und hat dann auch genau das Thema bei uns extrem gestresst. Also das hat... Ich würde sagen, das war mit einer der Kurse, der so meine Sichtweise auf die Arbeit komplett geändert hat.
Ja.
Und das Thema echt mit einem Auge gesehen hat, weil ich einfach dann festgestellt habe, der hat vollkommen recht. Ja. Und du siehst das ja auch in der eigenen Familie, ne? Wenn der Vater schlecht drauf ist, weil der Chef, der wieder Choleriker war, das zieht sich halt einfach mal komplett durch.
Ja.
Und da macht das schon Sinn, wenn du deine Mitarbeiter zufriedenstellst. Und ich weiß noch, irgendwann, mein Vater ist dann nach Hause gekommen und hat dann irgendwie eine gute Teamatmosphäre gehabt und ist mit uns dann irgendwo hingefahren. Also der hat dann was Tolles mit uns gemacht. Und das war bei mir dann immer wieder hochgekommen, weil Herbert das erzählt hat. Und ich dachte mir, da ist so viel dran. Ja. Wenn es dem Mitarbeiter gut geht, der behandelt seine Familie gut, die Familie behandelt ihn gut, er kommt wieder gut zur Arbeit. Und dann kann er Top-Leistungen.
Und da sehen wir das. Man kann ganz schnell demotivieren.
Ja,
das super, geht unglaublich schnell, ganz einfach. Sofort mit einem Satz. Aber jemand motivieren, das braucht Arbeit und Kraft. Aber wenn die Maschine so rum, die Spirale nach oben geht, in die positive, dann ist das wunderbar.
Stark,
wunderbar. Okay. Und so soll es sein. Und jetzt sind wir von Management, kommen wir zu Leadership. Ja? Und von Leadership kommt jetzt dieses Empowerment. Ne? Also noch zu sagen, selbst intrinsisch motiviert, eigenverantwortlich, mit mehr Verantwortung auch ausgestattet, kann ich auch selber mal was entscheiden und mich einbringen und Verbesserungen von sich ausgeben.
Ist jetzt auch, wie du schon gesagt hast, wir wurden ja nicht unbedingt so erzogen. Und ich glaube, das Thema ist ja für viele noch immer noch gar nicht so auch einfach zu greifen. Also für mich auch selber. Ich habe auch jetzt noch nicht so viel Führungserfahrung. Ich hatte jetzt 2-3 Mitarbeiter, mit denen ich mal eigentlich gearbeitet habe. Aber ich sage auch immer wieder, so viel Theorie, wie wir auch immer wieder mitkriegen, es ist in der Praxis gar nicht so einfach. Hast du irgendwelche Herangehensweise, wo du sagen würdest, das würdest du Leuten empfehlen, jetzt mal außer Bücher zu lesen? Ja.
Ja, ich glaube, es geht auch nicht mit Bücher lesen. Man muss sich ausprobieren. Also ich durfte ja auch schon Mitarbeiter führen und Mitarbeiterinnen. Und es ist wirklich jetzt hier leicht hergeredet.
Ja.
Definitiv. Ne? Ja. Wir haben hier 1, 2, 3.
Genau.
Und dann klappt das schon.
In der Praxis gemacht und dann ist alles
genau,
gut.
Genau, alles ist gut, alle haben es angehört, haben es umgesetzt, klappt. So. Nee, natürlich komme ich in der Praxis auf Barrieren. Und eins, was ich jetzt da als Antwort geben möchte, und so habe ich mich verhalten, sei es bei der Bundeswehr als Führungskraft dort, sei es im Job, authentisch zu sein und auch heute noch als Professor fair zu sein, und beides hilft. Ja, und dann kommen wir mit diesem authentisch, also echt und ehrlich, da auch mal zugeben, ich weiß es auch nicht. Und dann kommt für mich dieses Thema Augenhöhe, Anerkennung, Wertschätzung. Also Augenhöhe wirklich. Es ist so, ich habe auch mal einen Fehler im Skript oder weiß es auch nicht, das meinte ich vorhin mit was ist Wissenschaft und Hochschule, es ist nämlich nicht von oben herab, aber den Zahn ziehe ich hier auch vielen, ne? Oder da sind auch viele irritiert erstmal, wenn ich sage, ich mache auch Fehler und ich weiß auch nicht alles. Lassen Sie uns darüber diskutieren, und daran wachsen beide Parteien, Studierende wie Professoren, und genauso ist es auch im Job, wenn ich mich drüber stelle, hierarchisch hatten wir vorhin, ne? Dann ist es das eine, wenn ich aber frage, wie kann ich helfen? Oder auch mal sag, ich weiß es auch nicht, probieren wir es gemeinsam. Oder was hast du für eine Idee an dem Prozess? Und gemeinsam arbeitet und sich nicht drüber stellt, dann ist es eine Lösung.
Hast du da aus der Praxis ein paar Beispiele, wo du gemerkt hast, dass bei einigen Leuten dadurch dann halt auch der Knoten geplatzt ist?
Bei Studierenden sehe ich manchmal echt diesen Knoten platzen, wenn ich es mit ihnen mache. Ich zeremoniere das auch in der einen oder anderen Vorlesung ganz bewusst. Wir diskutieren auch so Sachen wie du und sie, wo dann durchaus mal so Sachen sind. Eins, was ich nicht direkt selber erlebt habe, aber gerne als Beispiel dann durchaus bringe und erlebe, was wirklich ein Aha-Effekt bei vielen Führungskräften, Studierenden oder bei jedem, dem ich es erzähle, ist das Thema, was ich bei Toyota erlebt habe, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, kommt die Führungskraft und sagt, es tut mir leid, dass du diesen Fehler gemacht hast. Wenn sich eine Führungskraft entschuldigt, und mit der Einstellung gehe ich auch hier ran.
Ja,
also wenn hier ein Fehler auf der Folie ist, wenn in der Klausur mal was verrutscht ist, das kann auch passieren, zu sagen, das ist nicht Ihr Fehler, es ist ich habe da Bockmist gebaut und Sie müssen dafür nicht büßen, es tut mir leid.
Da verlangst du auch echt eine Menge von den Leuten.
Ja, ich erwarte auch ganz viel Selbstreflexion.
Ja, das ist genau das Thema.
Das ist das nächste Thema. Ne? Ich reflektiere, ich lerne und ich lasse die auch ganz viel reflektieren darüber. Also, und bringe sie ihnen selbst nahe. Denn, weil ich kann denen nicht sagen, wie sie werden sollen. Das weiß jeder von uns selber.
Vielleicht nochmal an das Thema zu kommen. Was würdest du Leuten empfehlen, die das Thema rangehen wollen? Ist da Selbstreflexion etwas, was man lernen kann, oder?
Ja, man kann sich auch helfen lassen natürlich. Man kann spiegeln und so Sachen. Da gibt's verschiedene Coachen lassen. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, aber das haben wir. Das ist jetzt wieder BWL-Ausbildung. So lernen wir es und das ist richtig. Es gibt drei Thematiken, über die sprechen wir heute. Wie führe ich Prozesse, Prozessverbesserung? Wie führe ich mich selbst und wie führe ich andere? Und wir springen sehr schnell dann zu diesem, wie führe ich andere? Aber das kann ich nur, wenn ich mich selbst führen kann. Spannend, wie führe ich mich selbst? Und dazu muss ich wissen, wie ich ticke, wie ich arbeite, wie ich. Und wenn man mit sich im Reinen ist, das ist so eine Erkenntnis und die höre ich dann immer auch von Führungskräften, wenn ich unterwegs bin und sage, oh, ich muss erstmal mit mir selber klar sein, dann kann ich auch auf andere zugehen.
Das heißt, das hast du das Thema häufiger. Ne?
Hast du ja, davon ja, auch ja. gesagt. Also ja, ja. wenn ich selber mit mir klarkomme, dann kann ich auch mit meinen Kindern gut klarkommen. Ne? Und das ist, man das kann auch ganz spannend, viel von Familie, Erziehung kann man ganz viel auch ableiten.
Ich überlege gerade, ob wir das im Studium hatten.
Ja, also Herbert Reis, ich habe jetzt auch ein bisschen umgestellt, seitdem wir uns kennengelernt haben, viel mehr mit Fokus auf Mensch, viel mehr mit dem Fokus auf Kultur, Veränderung und weniger Prozesse. Also die Welt geht dahin, es gibt immer noch Unternehmen, die müssen am Prozess arbeiten, aber wir kommen auch zum Thema Kulturarbeit.
Spannend. Ja, also jetzt mal, also klar, Herbert hat uns das so ein bisschen mitgegeben, aber das Thema Selbstreflexion war jetzt nie Teil des Studiums.
Jetzt ist es das.
Ist es das.
Okay. Wir machen das inzwischen sehr intensiv. Auch hier in Pforzheim machen wir es sehr intensiv.
Und was wird da besprochen?
Das dauert ein ganzes Semester. Das wird nicht einfach so besprochen.
Ja, ist ja gut. Das ist
also es geht los mit, was ist eigentlich Ihre Vision? Das ist die erste Frage, die ich stelle. Und die ist sehr konfus am Anfang des Semesters.
Ja.
Und die wird am Ende des Semesters klarer. Und dann machen wir Persönlichkeitstests, wir machen Spiegelungsübungen. Ich kann die nicht einzeln coachen, aber sie kriegen ein Lerntagebuch und da stehen Fragen drin, die sie die Impulse geben und anstupsen. Es ist wichtig, es ist ein Wahlfach, es ist keine Pflicht. Weil wenn ich da unter Zwang drin sitze, funktioniert das nicht. Aber wer da hin möchte und freiwillig da sein möchte, der
und wird das gut angenommen?
Kann das ja auch sehr gut.
Das finde ich echt spannend.
Ich frage ja immer am Anfang, warum sind Sie hier? Und die anderen sagen, ich habe gehört, das ist hier gut. Also es spricht sich, die kommen und der Syllabus liest sich gut. Wir haben immer so ein Überblicksblatt, was drinsteht. Und da habe ich einfach Meinungen von den Vorsemestern drinstehen. Und das ist aber keine Vorlesung, das ist Hobby. Also im Stundenplan steht es als Vorlesung, aber für mich ist das sind wunderschöne anderthalb Stunden, in denen viel diskutiert wird. Die Leute sind aus dem Praxissemester zurück, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sie mal geführt wurden, mal Verantwortung hatten oder auch nicht, dass mal was schiefgegangen ist und dann können wir wunderbar diskutieren und bringen hier ganz tolle Menschen raus. Und wenn ein, zwei von denen nur draußen was Gutes bewirken, dann ist mein Job hier.
Ja, aber ich finde das bombastisch, weil ich bin jetzt so ein bisschen in der Generation, wo gerade so die Leute anfangen, Burnout zu kriegen.
Oh, ja,
ja, das okay. ist so ja. gerade Anfang ja. 30, Ende ja. 20, Anfang 30, wo die auf einmal in eine Führungsposition gesteckt werden, überfordert sind, dann kommen familiäre Themen noch hinzu, Scheidung oder sonst was. Und ich kriege das immer mehr mit in meinem Freundeskreis, dass die Leute zumindest nah an das Thema rankommen oder halt auch wirklich jetzt auch schon zwei Fälle gehabt, wo die wirklich Burnout hatten und genau das Thema dann in den Kliniken wird genau das besprochen.
Ja.
Das ist zum ersten Mal, also da saß ein Mädchen, eine ehemalige Studienkollegin mir gegenüber und hat mir dann erzählt, dass sie zum ersten Mal gefragt worden ist, wer bist du überhaupt? Ja. Und das hat mich dann auch, also mich hat das echt schockiert und dann dachte ich mir so, okay, das ist ja abgefahren, dass wir eigentlich das Thema sonst nie auf dem Radar haben. Wir werden immer getrimmt zu eigentlich Ja, Ressourcen.
Ja, zu Ressourcen. Aber Ressource, wenn wir uns Nachhaltigkeit anschauen, sind es drei Komponenten. Es ist die Prozessoptimierung, ja, Effektivität, Effizienz. Ja. Es ist die Ökologie, Umwelt, Nachhaltigkeit. Und es ist die Soziologie, also es sind auch der Mensch. Also alle drei Säulen sind eigentlich drin im Nachhaltigkeitssache. Also es geht auch immer um die gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Und ja, die klassische BWL-Management-Ausbildung, auch die technische Ausbildung. Ich meine, ich bin auch Wirtschaftsingenieur, ich bin ja auch Techniker irgendwo. Ich war am Anfang auch nicht so. Du hast vorhin nach dem Lebenslauf gefragt, wo ich bin, ich mit Lean infiziert worden. Das war knallhart Prozessveränderung. Yeah. Verbessern und rechnen und Geld. Ne? Was
kommt aus Japan danach?
Ja, das stimmt, ja. Also. Und erst auf den zweiten Blick habe ich dann gemerkt, also ich bin kein Psychologe und ich bin es auch nicht geworden, aber ich habe dann gesagt, ich brauche noch eine systemische Ausbildung, eine Coaching-Sache dazu. Spannend. Ich brauche noch, es ist nicht nur, hier liegt vor uns noch das Change Canvas, es ist nicht nur die blaue Welt, nenne ich die, das sind die Prozesse, es ist auch diese gelbe Welt, es sind Kulturelemente, Führungselemente, Kommunikationselemente, die mitspielen und dazu heißt es, sich besser kennenzulernen. Und deswegen, also sowohl dieses Tool Change Canvas, was sich mit Change Management beschäftigt, als auch diese Reflexion machen wir an der Hochschule und ich hoffe und ich, so wie ich es mitkriege, auch Gott sei Dank nicht nur wir. Und es gehört einfach heute dazu. Ja, und da lernen die Menschen mehr wie jetzt bei auswendig lernen.
Das ist sehr gut. Und jetzt, aber das ist jetzt Uni, das heißt, wenn Veränderungen jetzt stattfinden, die Leute, die du gerade auswählst, wir wollen ja jetzt Veränderungen. Wenn du jetzt halt hergehst und in die Unternehmen heute reinguckst mit den Führungskräften, die du auch mit denen du zu tun hast, wie gehst du an diese Themen dann ran?
Da bleiben wir gleich bei diesem Thema. Also wir haben jetzt was, also man kennt von der Veränderung vielleicht den Kotter mit seinen Change Management Schritten, hat er Artikel geschrieben, hat er Bücher geschrieben, hat er jetzt auch noch ein neues Buch geschrieben, Acceleration, also dass er sagt Accelerate, also beschleunigte Veränderungen, und hat da so 8 Schritte. Und das sind so die immer noch die klassischen Themen, die einem helfen. Da haben wir schon ein paar genannt. Vision war vorhin ein Thema, Betroffene zu Beteiligten machen ist ein Thema, Führung ist ein Thema. Also viele von den Sachen, die sind drin und die sind wahr und mit denen gehe ich ran. Sie sind aber oft in der beschleunigten Welt nicht mehr so ganz so praktikabel und einfach. Und deswegen haben wir ein Canvas entwickelt. Dieses Canvas ist, wie wir es so kennen, von Osterfelde, so ein Business Model Canvas, aufgebaut auf einem Blatt mit Feldern und darin Fragen, die so einen Veränderungsprozess begleiten. Da gibt es 3 Ebenen. Die Strategieebene ist so die rot nach grün, also was ist die Dringlichkeit, warum muss ich mich verändern, das ist auch ein Thema von Kotter. Was ist die Vision, auch drin. Wo möchte ich eigentlich hin? Also es ist so die Strategieebene mit Zielen. Und dann eben diese beiden schon genannten gelben und blauen Felder. Was machen wir in der Kultur und was machen wir im Prozess? Und damit sieht man dann sehr schön, was habe ich noch nicht bearbeitet. Also das, was wir vorhin besprochen haben, Prozess ist alles optimiert, Maßnahmen stehen, aber wir haben keinem erzählt. Wir haben keinen eingebunden. Ja. Wir haben unsere Führung nicht verändert. Das sind dann alles diese Probleme, die dann auf einmal auftauchen.
Und wie gehst du an solche Themen ran? Wenn jetzt, ich meine, wir können das jetzt zu zweit quasi ausfüllen. Dann ist es schön, dann legen wir es zur Seite, dann nichts verändert.
Nee, es ist ein Canvas. Canvas heißt Transparenz. Das hänge ich mir an die Wand. Ich habe es auch immer dabei. Das ist auch vielleicht mit Post-its gemacht. Mhm. Das ist mit den Menschen zusammen gemacht.
Klar, ist das fangen wir Workshop-Thema?
Das ist ein Workshop-Thema. Das ist ein Führungsthema. Das kann ich auch jeden Tag dabei haben. Die nach drei zusammenfalten, in die Mappe mit rein, rausnehmen, wenn wir dran arbeiten.
Das heißt, es macht nicht die Führungsebene und gibt es durch, sondern das macht man schon.
Das machen wir gemeinsam.
Okay.
Also es wird durchaus von oben initiiert. Das sind in der Regel Führungskräfte. Da kommen auch die Vision her. Die müssen es entscheiden. Die müssen es auch supporten. Aber ihnen werden die Augen geöffnet, dass da noch andere Themen sind. Also so hier ist ein Daumen hoch haben wir hier im gelben Feld. Selbstverständnis. Ja? Also wie kriege ich jetzt ein Commitment von meinen Mitarbeitern hin? Ja, wie muss ich führen und wen muss ich einbinden? Wen muss ich informieren? Also die beiden letzten Felder, Kommunikation und Maßnahmen, einmal als Kulturfeld Kommunikation, einmal als blaues Prozessfeld Maßnahmen, das sind so die Sachen, wo nachher Sachen zu tun sind und das ändert sich auch permanent und dann bin ich im Dialog. Und so funktioniert das ganz gut. Also es hat so ein bisschen die Kotter-Schritte genommen, nochmal eine Struktur gebracht und in der agilen Welt und der beschleunigten Welt arbeitet man eigentlich mit solchen Tools sehr gerne und das funktioniert auch ganz gut. So gehe ich inzwischen ran. Es ist visuell, es ist für Prozessmenschen, so wie ich auch einer bin, sehr, sehr strukturiert und es hilft.
Das ist viel Transparenz.
Ja, ist Ist auch ein Lean-Thema, Transparenz.
Ist das, also das stresse ich eigentlich fast an jedem meiner Podcasts, aber okay. Ist das nicht, das ist schon gar nicht so, ist das für dich für jeden gewollt, Transparenz? Du hast gerade auch gesagt, ne, das ist ein Thema, wo auf einmal vielleicht dann auch das Thema Verschwendung dann auf einmal transparent wird und Leute Angst haben, die wissen, dass die vielleicht nicht unbedingt gebraucht werden, aber wenn das jetzt aufgedeckt wird, dann sind die weg.
Dann sind die weg. Ja, ist die Frage, wie ich das aufdecke. Also wir haben ja gesagt, wir decken das nicht einfach so auf und sagen, wir feuern Leute, sondern wir müssen aufdecken, was passiert mit den Menschen danach. Das muss klar sein. Das ist für mich Transparenz.
Okay.
Das ist für mich Kommunikation. Mit Menschen zusammen zu sagen, okay, egal, wenn du hier eine Idee hast und wir dich hier an dieser Position nicht mehr bräuchten, keine Sorge, wir haben was für dich, wir nutzen dich, wir brauchen dich. Das ist ja der wichtige
Punkt. Das heißt aber, wenn ich, bevor ich mit so einem Change Canvas anfange, sollte ich wahrscheinlich vorher...
Da habe ich mit Betriebsräten, mit Mitarbeitern, da habe ich das mit allen geklärt, was dann danach passiert. Da habe ich die eingebunden, das mache ich nicht stillheimlich und leise. Deswegen ist dieses Kommunikationsfeld so wichtig. Man sagt natürlich auch, wo geht die Vision hin? Das ist natürlich schwierig, wenn ich eine Firma abwickeln müsste. Das ist dann nochmal ein anderes Feld. Aber selbst da heißt es, red frühzeitig mit den Menschen und lass sie nicht im Unsichern. Also wenn wir die Change-Kurve uns angucken, ist das erste so, die Unsicherheit, weil Gerüchte aufkommen und das will ich doch gar nicht. Also schnell,
wenn man aus der Presse erfährt, was passiert.
Ja, bin auch schon gefragt worden, wann soll man es denn jetzt verkünden, dass die Mitarbeiter entlassen werden, vor Weihnachten oder erst dann im neuen Jahr, damit die noch schöne Weihnachten haben. Klarheit hat Folgen, heißt so ein Spruch. So schnell wie möglich, weil es spricht sich rum und dann wissen es andere und die fühlen sich doch veräppelt. Ich glaube, man kann auch sich gut im Guten trennen.
Ja.
Und jeder wird sagen, das war zwar hart und ich wurde gefeuert, aber man hat sich um mich angenommen und ich habe nicht nur einen Brief nach Hause gekriegt. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, wertgeschätzt, auf Augenhöhe, jetzt sind wir wieder da, hat es viel zu tun. Transparenz finde ich ganz wichtig. Da kommt man natürlich an den Ego ran. Ich meine, jetzt schließt sich dieser Kreis, den wir diskutiert haben, auch mit Führung. Manche wollen halt nicht transparent sein, damit sie Macht behalten. Ne? Das ist aber kein Leadership, das ist ein Management-Ansatz. Ja? Für Veränderungen, und die wundern sich dann, dass Widerstand kommt. Ja? Also für Veränderungen brauchen wir Transparenz, wir brauchen Offenheit, wir brauchen Anerkennung, Wertschätzung, Augenhöhe, schlanke Prozesse. Ja, wir brauchen das alles, was wir gerade besprechen.
Ich finde es interessant dahingehend, weil also ich das bei HP immer wieder auch mitgekriegt. Wir hatten in der Zeit, wo ich da war, ich war 6 Jahre bei HP, und wir hatten, waren es 3 oder 4 CEOs, die gewechselt haben. Das war eine relativ kurze Zeit, wo viele, klar, ein interimsmäßig auch, aber nichtsdestotrotz, das war einfach viel Veränderung. Ja. Was ich aber extrem gut fand, und das muss man denen echt lassen, war, dass die jedes Mal eine extrem gute Story parat hatten. Also die haben auch teilweise die komplette, sag ich mal, Fahrtrichtung geändert, aber das war immer extrem gut. Also durchexerziert worden, dass du, wenn du Fragen hattest, immer eine Antwort bekommen hast. Und obwohl das so viele Veränderungen waren, was mich auch ein bisschen, auch muss ich sagen, genervt hat irgendwann, war es halt, wie gesagt, es war immer eine Story dahinter und man konnte das irgendwo gut verkaufen. Man ist nicht, wenn jetzt ein Mitarbeiter oder Kunde auf einen zugekommen ist und gefragt hat, was passiert denn da schon wieder? Man hat immer Argumente gehabt.
Ja.
Und das fand ich echt, so retroperspektivisch betrachtet, fand ich das echt gut und das hatten die extrem drauf.
Ja.
Das hat man gemerkt, dass die sehr viel Erfahrung aus den letzten 30 Jahren mitgenommen haben. Ja.
Das ist Kommunikation, das ist Transparenz, das ist die Menschen einbinden, auch rechtzeitig einbinden. Also es gibt ja auch den Fall andersrum, dass irgendeiner beim Kunden steht und der Kunde spricht dann an, sag mal, was ist denn bei euch los und wieso?
Ja, also klar.
Dann ist man so im Glashaus, dass man es gar nicht mitkriegt oder als Letzter erfährt und das ist nicht gut.
Ja, die interne Kommunikation muss stehen.
Und wir haben ja darüber gesprochen, wie sind Menschen motiviert, wie tun sie sich mit dem Thema identifizieren, wie binde ich sie ein. Genau, wenn ich das alles nicht mache, dann geht die Sache schief.
Okay. Hattest du, dass ich nochmal zurück, weil wir müssen auch gleich ein bisschen auf die Uhr schauen.
Wir sind auch bei Lean eingestiegen, jetzt sind wir schon bei Change Management. Also wir sehen, das ist ein Riesenfeld.
Ja, wir können auch, glaube ich, eine ganze Reihe draus machen, habe ich das Gefühl.
Okay.
Das Thema Verschwendung würde ich vielleicht nochmal kurz aufgreifen. Klar, ja, es ist irgendwo so ein bisschen, jeder will Verschwendung meiden. Und Ressourcen sind auch unheimlich wichtig. Wie kann ich denn aber sicher sein, dass wir es halt nicht nur einfach zum Zwecke machen des Prozesses, sondern auch wirklich Verschwendungen angehen? Also es gibt ja so diese 7 Arten der Verschwendung. Wie würdest du gerade für so junge Startups und Unternehmen, wie bringe ich das Thema den Mitarbeitern mit?
Also es ist die Ursuppe von Lean und auch Kaizen, eigentlich diese 7 Arten. Inzwischen sind es auch, also im europäischen Bereich sagt man auch 8 Arten. Die 8 ist noch die nicht genutzte Mitarbeiterwissen, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen diskutiert. Im Japanischen gibt es die nicht, weil das machen die gar nicht, die nutzen ihre Mitarbeiter, da fällt sowas gar nicht auf. Und dann gibt es eben diese 7 Arten und an denen kann man sich gut ranhangeln. Man muss einfach mal dafür Verständnis zeigen. Ich nutze ganz gerne so Argumente von zu Hause. Mhm. So leiten wir es uns immer her. Also das Erste und Schlimmste ist so Überproduktion. Ne? Und dann sagen wir immer, wie ist das zu Hause? Und dann öffnen sich die Augen ganz gerne auch dann plötzlich im Prozess selbst, im Unternehmen selbst. Also hallo, 2 Gäste zu Hause, aber Spaghetti für 10 Leute gekocht. Was passiert denn da jetzt? Ne? Ja. Also was habe ich gemacht? Geld verschwendet, Zeit verschwendet, eventuell sogar Müll produziert, Lebensmittel vergeudet oder dann sagen viele, dann stelle ich es halt in den Kühlschrank. Dann sind wir schon bei der nächsten Verschwendungsart, Bestände.
Ja,
Kühlschrank braucht Strom, braucht Platz, wird dann trotzdem nicht besser, das Lebensmittel, also Qualität leidet, muss also dann nochmal nacharbeiten, haben wir die nächste Verschwendungsart. Wenn ich es wegschmeiße, habe ich Ausschuss, versalzen oder was auch immer. Also über diese Argumentation fange ich immer an. Wo ist es denn zu Hause? In unserem Weiterbildungsstudiengang lasse ich sogar Fotos posten.
Ach, okay.
Ja, die dürfen zu Hause, da ist dann der Windeleimer wird an eine andere Stelle gestellt oder wir haben auch zu viel Kaffee und so Sachen. Dann Transporte natürlich, wenn ich was von A nach B bewegen muss, ne, rumtragen. Das fällt auch in uns Unternehmen relativ schnell auf. Ne? Und dann machen wir durchaus solche Kreidekreisübungen, nennt sich das.
Okay.
Das heißt, wir nehmen die Mitarbeiter oder Führungskräfte mit, gehen in die Produktion, machen wir Studenten übrigens auch genauso, wir gehen raus in die Fabriken und Kreidekreis heißt, das kommt auch aus dem Asiatischen, es ist virtuell, wir machen es nicht echt, aber früher haben diese Senseis, diese Meister mit Kreide einen Kreis auf den Fabrikboden gemalt und da haben die Menschen reingestellt und gesagt, da bleibst du jetzt stehen und beobachtest diesen Prozess, ganz lang. Und dann, wenn man so einen Prozess anfängt zu beobachten und so diese Verschwendungsarten kennt, dann sagt man beim ersten Mal, ja, macht er schon ganz gut, beim zweiten Mal sagt er auch ja, aber beim dritten Mal sagt er, jetzt macht er immer so einen Seitschritt oder muss was wegtragen und wieder bringen. Das ist doch nicht wertschöpfend. Und dann lernt man Verschwendung sehen.
So die Metaebene
einnehmen. Ja, also von zu Hause und dann diese Metaebene einnehmen und dann kommen auf einmal Ideen. Und damit sind wir hier auch mit unseren Studenten aus dem Masterstudiengang ganz erfolgreich, weil wir gehen raus in die Fabriken und wir sind da stark gefragt, weil die freuen sich natürlich, dass da welche kommen, die nicht jeden Tag das schon gesehen haben, ja. Mal mit einem freien Blick drauf gucken und danach wird immer ganz viel umgesetzt in den Firmen, wenn wir wieder rausgehen, wir lassen die Ergebnisse ja da und wir haben was gelernt. Und,
cool.
Also so gehen wir ran, um Verschwendung sehen zu lernen, auch wenn es einer noch nicht kennt und das kann man auch selber tun, ne? Brauche ich jetzt noch nicht mal irgendeiner, der das mit mir macht, sondern ich schaue mir mal einen Prozess einfach über mehrere Zyklen ganz, ganz lange an und irgendwann fällt es mir dann auf, auch ob man mal was anders macht, ob man was runterfällt,
cool.
Ob er sich beugt, ob er sich bückt. Das ist das ganze Thema Bewegung. Ist ja auch zu viel Bewegung. Also gut, Bewegung tut uns gut, aber wenn ich natürlich dauernd bücken muss und strecken muss, dann ist es nicht mehr gut. Und dann kommen wir ja wieder zur alten Gesellschaft, einem der Megatrends, ja, und solchen Sachen. Da kann man was tun.
Cool.
Und Verschwendung ist für den Menschen da. Das siehst du jetzt, ne? Ergonomie haben wir gerade diskutiert.
Ja. Okay, spannend. Ja, wir hatten es ja auch gerade beim Essen auch nochmal angesprochen. Mhm. Das Thema CO2 fällt da auch mit rein. Ja,
das ist ein Feld von uns.
Thema,
genau. Ja. Nachhaltigkeit, Industrial Ecology haben wir inzwischen auch Projekte, wo wir sehen, dass am Schluss, wenn ich weniger transportiere, weniger lagere, weniger auch überproduziere und nachher auch weniger nacharbeite, wegwerfe, wir CO2 einsparen im Schluss.
Ja, sehr gut.
Also die Unternehmen sparen Geld und sie tun was für die Umwelt.
Ich fasse nochmal zusammen, das waren jetzt quasi 3 Sachen. Einmal Beispiel von zu Hause anbringen.
Ja.
Finde ich sehr anschaulich, sehr gut. Das kann euch jeder sofort nachvollziehen. Dann quasi die Metaebene einnehmen, einfach mal den Prozess beobachten. Und das Dritte, wie ihr es jetzt halt handhabt mit den Studenten, dass man auch vielleicht mal andere einfach drauf gucken lässt,
um
sich ein Feedback vielleicht nochmal einholt.
Ja.
Okay, cool. Super. Wie gerade schon gesagt, wir könnten den ganzen Tag drüber reden. und philosophieren. Vor allem bei meiner Recherche muss ich auch echt darauf achten, dass ich das Ganze einigermaßen einschränke, weil das Buch ist jetzt auch nicht unbedingt klein. Wie viele Seiten hat es? Knapp 400. Genau, deswegen erstmal, ich glaube, wir haben gute Themen angesprochen. Man kann auch ziemlich viel auch rausnehmen. Ich habe bei meinem Podcast jetzt auch so versucht, den Lean-Ansatz eigentlich auch mit aufzunehmen. Das hast du, glaube ich, auch mit dem Newsletter mitgekriegt. Ich hole mir immer wieder so Feedback rein. Und der Vincent Osterloh, den ich auch sehr schätze, der hat mir das letzte Mal mitgegeben, Herr Andreas, ist echt cool. Am Ende wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir noch ein paar Sachen zusammen, was waren so die Lessons learned.
Okay.
Und für mich wäre jetzt halt so, ich habe gerade versucht, so ein bisschen mitzuschreiben. Ich habe 4 Themen jetzt rausgenommen, die ich auch, glaube ich, mal so mit reinnehmen würde. Einmal zum einen der Begriff, womit will ich Lean jetzt mal so definieren, das ist einmal die Prozess verschwendungsfrei zu machen. Ich glaube, das wäre so die größte Lessons learned, wenn man so mit Lean das Ganze beschreibt.
Ja.
Dann das zweite für mich war jetzt, Betroffene zu Beteiligten machen. Also gerade das Thema, wie kriegen wir das, den Change auch also durchgesetzt, dass man die Leute einfach mit einbezieht. Das dritte war dann, dass man Kommunikation und Feedback einfach als Grundlage für Veränderungen auch aufnimmt. Und das Wichtigste für mich, dass das authentisch und ehrlich ist, um einfach die Leuten, die Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und auch Fehler zuzulassen. Das ist so, die 4 Punkte sind jetzt mal aus unserem Gespräch mal die Lessons Learned, die ich jetzt rausgezogen habe.
Eine schöne Essenz.
Freut mich. Gut. Habe ich aus deiner Sicht noch irgendwas vergessen, was du vielleicht den Leuten noch mitgeben willst?
Nee, ich glaube, wir waren sehr umfassend. Wir haben sehr viele Themen heute gestreift. Dabei lassen wir es auch
erstmal. Okay, sehr gut. Ja. Gut, die Leute, die mit dir in Kontakt treten möchten, wie finden die dich?
Xing, LinkedIn, am einfachsten, glaube ich, über die eigene Website. www.bertagnoli.de.
Wir haben es gerade besprochen, kannst du es einmal kurz buchstabieren?
Also mein Nachname, BERTAGNO, zweimal LI.de.
Genau, ansonsten einfach auf meinen Links achten, ich werde dich dann auch verlinken, auch zu deinen Büchern dann. Da kommen jetzt auch demnächst nochmal neue raus, das ist jetzt gerade aktuell 2, da kommen noch ein paar in der Pipeline.
Also Lean Management ist so das dicke Lehr- und Praxisbuch, das ist das, worüber wir heute gesprochen haben. Und Change Canvas ist das kleine, da haben wir heute auch drüber gesprochen. Ja, das Thema, was wir heute hatten, Lean, Mensch, Führung, Kultur, das gehe ich auch noch an.
Cool, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil werde ich dann auch bestimmt dem einen oder anderen das Thema dann auch nahelegen. Ich fand es spannend heute. Vielen herzlichen Dank auch, dass du mir die Hochschule gezeigt hast und alles. War ein sehr spannender Tag. Und ich würde sagen, keep on rocking.
Ja, keep on rocking.
Also, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.